Ich merkte vorhin, ich war, glaube ich, aufgeregt, da vorne zu stehen und zu singen mit euch, als rauszukommen und das Wort Gottes miteinander zu lesen. Aber es ist gut, wenn man das auch gemeinsam machen kann. So, ihr Lieben, wir kommen zu der Bibelbetrachtung. Am heutigen Mittwoch, wir sind ja unterwegs im Matthäusevangelium. Matthäusevangelium im Kapitel 11 sind wir. Und die Kapitel 11 und 12 gehören ja wieder zu einem Erzählteil, das heißt Jesus, der erzählt und berichtet von einigen Dingen. Und das ist ein Erzählteil, der einen Schwerpunkt hat, und zwar ein sicherlich für Jesus selber und für unseren himmlischen Vater eine schwere Zeit gewesen, glaube ich, das Ganze sich anzugucken. Denn das war die Zeit der Ablehnung, Ablehnung seines Volkes. Manchmal versuche ich mich so rein zu vertiefen in das Vaterherz unseres Herrn Jesus selber, der bereit war, alles zu verlassen, auf diese Welt zu kommen. Und wie wir das gehört haben, bis auf heutigen Tag sind die Menschen dort, wo er gelebt hat, zu, komplett versteinert und sind nicht bereit, den Messias anzunehmen. Und das haben wir in den letzten, glaube ich, Bibelstunden sehr deutlich gelesen miteinander, nachdem wir in den letzten, wie gesagt, Wochen viel über die Ablehnung und damit verbundener Gerichte auch gehört haben, kommen wir heute zu einem, ja, erfreulicheren Abschnitt. Es ist schon wie so eine Oase mittendrin. Wenn wir uns erinnern, mittendrin in dem ganzen Gerichtswort, wenn wir uns erinnern vom letzten Mal, wie er über die Städte Israels, gerade da, wo er viel gewirkt hat, Jesu, ein Gericht ausspricht. So, und danach kommt jetzt der Abschnitt, den wir jetzt gemeinsam lesen werden. Matthäus Evangelium Kapitel 11, und wir werden heute die Verse 25 bis 30 gemeinsam betrachten. Ich werde uns die zusammen vorlesen. Es ist gut, Henry, wenn du die projizieren kannst, Matthäus 11, 25 bis 30, und wir können die dann immer wieder so Vers für Vers nachher einblenden bei der näheren Betrachtung. Wir lesen erstmal den gesamten Abschnitt im Zusammenhang. Ab Vers 25. Zu der Zeit fing Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem es der Sohn offenbaren will. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ja, wenn wir das so vergleichen mit den Worten vom letzten Mal, dann merken wir ganz schnell, das sind ganz andere Worte. Ich habe das Gefühl, Worte des Lebens haben wir heute hier im Vergleich zu dem, was wir letztes Mal gehört haben. Und wir betrachten jetzt mal diesen letzten Abschnitt in diesem Kapitel. Und dieser Abschnitt, der enthüllt uns eine wunderbare Herrlichkeit des Herrn, die wir sonst eigentlich, wenn wir genau mal zugehört haben, in der Form auch, wie das hier klingt, meistens im Johannesevangelium kennenlernen, weniger hier im Matthäus. Und manch einer sagt sogar, dass dieser Abschnitt, der ist so johannäisch, der klingt so nach dem Jünger Johannes, der das Johannesevangelium geschrieben hat. Und so kann man diesen Abschnitt auch unterteilen, so in zwei Bereiche. Man kann sagen, so die ersten Verse 25 bis 27 finden sich einmal hier in Matthäus und fast wörtlich genauso diese Verse auch im Lukasevangelium. Und dann die Verse von 28 bis 30 finden wir eigentlich nur in Matthäus im Evangelium. Nirgendwo ist die Einladung, die Jesus hier ausspricht, diese bekannte für uns Einladung, Worte, die wir immer wieder, glaube ich, auch für uns selber auch erwähnen und den Leuten auch aussprechen. Worte von Verse 28 bis 30, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte vier Beobachtungen am Anfang über den Text stellen und weitergeben oder Erkenntnisse. Das erste ist, also in diesem Abschnitt merken wir viele Ähnlichkeiten zu Johannesevangelium. Vielleicht sagt sich manch einer, ja, was ist da was Besonderes dran, wenn wir das mal erwähnen? Und interessant ist, fast jeden Kommentar, in den man reinschaut, jeder erwähnt das ganz besonders. Woran liegt das? Nun, wenn wir die Evangelien vergleichen, Evangelien Matthäus, Markus und Lukas, dann finden wir ganz viele Überschneidungen. Und dann viele Dinge finden sich in Matthäus, Markus und Lukas wieder. Johannes ist wiederum ein ganz anderes Evangelium. Und viele zweifeln manchmal sogar an der Richtigkeit des Johannesevangeliums. Und somit ist es hier so wichtig zu betonen, wenn man das so liest, die Verse vor allen Dingen 26 oder 27, dann merkt man, das klingt fast genauso, selbst also für uns in unserer Sprache weniger, aber im Griechischen merkt man, dieser Abschnitt, der klingt so vom Klang her ähnlich wie auch der Satzbau und alles, wie auch Johannesevangelium geschrieben wurde. Und daher ist es auch ganz gut, dass man das auch ruhig auch mal erwähnen kann und sagen, ja, merkt man, die Evangelien, die gehören schon zusammen. Man kann nicht sagen, das eine ist irgendwie ganz separat für sich oder gilt vielleicht gar nicht so in dem Kanon zusammen. So, das ist so die erste Beobachtung zu diesem Abschnitt. Zweitens ist hier in der Zeit des Ringens, Jesus quasi ist jetzt so, erfährt diese Ablehnung, spricht Gerichtsworte und plötzlich in diesem Abschnitt hat man das Gefühl, dass der Vater dem Sohn die Gewissheit der inneren Einheit schenkt. Ja? So gerade in diesem Moment, wo man merkt, ich bin da, ich bin bei den Leuten die ganze Zeit mitten unter ihnen und so viel hören sie, so viel erleben sie, ja, dass man eher vielleicht so entmutigt sein könnte. Und mitten rein schenkt der Vater dem Sohn diese innere Einheit. Er und der Vater sind eins. Die gehören zusammen. Die dritte Beobachtung, Jesus kommt durch die Ablehnung nicht zum Hadern und Verbitterung, sondern, und das ist was Besonderes, er kommt zur Anbetung. Ja? Eine wichtige Beobachtung, auch die wir ein bisschen näher reingehen werden. Und das vierte, Jesus hört nicht auf, um Israel zu werben. Er bietet sich als Heiland für alle Beladene an. Sein Angebot verstärkt sich sogar. Ja, auch das ist so eine Beobachtung aus diesem Text. So grob vielleicht einmal zu überblicken. Wir wollen nun gemeinsam näher in den Text reinschauen und beginnen mit dem Vers 25. Und der Abschnitt beginnt mit den Worten, zu der Zeit fing Jesus an und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Der Abschnitt beginnt hier mit den Worten, zu der Zeit fing Jesus an zu sprechen. Die Frage, die uns immer wieder bei sowas interessiert, ja, zu welcher Zeit? Warum ist hier an dieser Stelle die Zeitangabe? Von welcher Zeit spricht Jesus hier? Nun, im Gegensatz zu Markus und Lukas Evangelium merken wir bei Matthäus, dass nicht alle Ereignisse ganz genau chronologisch aufeinander abstimmen. Wenn wir jetzt, ich habe gesagt, dass dieser Abschnitt sich im Lukas Evangelium findet. Wenn wir das jetzt den gleichen Abschnitt bei einem Lukas-Evangelium lesen, dann klingt er etwas anders. Wir öffnen mal Lukas 10, zusammen kannst du Lukas 10, Vers 21 und 22. Lukas 10, 21, 22. Und dann klingt das etwas anders. Das gleiche Ereignis, 10, 20, 21. Und hier heißt das, zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, so hat es dir wohlgefallen. Aber merkt man, fast 1:1. Ja? So, wenn wir vorher aber lesen, ein paar Verse, es bezieht sich zu der Stunde aber. Das war die Stunde, als die 70 Jünger, die ausgesandt wurden, in die Städte. Und zwar, wann ist es passiert? Jesus spricht die Gerichtsworte, die Scheltworte über diese Städte, Kapernaum und so weiter, wie wir letztes Mal gesprochen haben. Nachdem er diese Gerichtsworte ausgesprochen hat, wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er beruft die 70 Jünger und sendet sie aus. Und er sagt, geht und predigt jetzt das Evangelium. Und dann hatten wir das auch schon durchgesprochen, wo er sagt, wie man handeln sollte, wenn die Leute ihn annehmen oder nicht annehmen. Und jetzt kommen die Jünger zurück, nachdem sie verkündigt hatten von dem, was sie dort erfahren haben. Als sie das Jesus erzählt haben, ne, sagt Jesus ihnen, und die freuen sich, wie sie böse Geister ausgetrieben haben und so weiter. Und dann sagt Jesus, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind, freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der gleichen Stunde spricht Jesus dann die Worte, die wir hier geschrieben haben. Aber vorher war natürlich auch schon, dass er diese Gerichtsworte oder Scheltworte über die Städte ausgesprochen hat. Das heißt, dass in Matthäus-Evangelium, wenn er spricht zu der Zeit, ja, nicht genau die Stunde vielleicht gemeint ist, wie im Lukas-Evangelium, wo die Jünger gekommen sind, sondern hier ist etwas anderes mit der Zeit gemeint. Hier geht es um eine abstrakte Zeit, um eine Zeit, in der Jesus jetzt sich befindet, in der Form, in der er jetzt diese harte Ablehnung erfahren hat. Jetzt, wo er merkt, die Gelehrten, ja, die weisen ihn ab, die lehnen ihn ab, ja, die wollen ihn nicht annehmen, ja, und so diese Widerstände. Und in der Zeit, wo er diese Gerichtsworte auch ausgesprochen hat, und da lesen wir, zu dieser Zeit spricht Jesus jetzt diese Worte aus, die wir hier im Abvers 25 hier vorfinden. Und wir lesen weiter, was Jesus damit macht. Zu der Zeit fing Jesus an und er spricht dann zu den, in derselben Stunde, also zu der gleichen Zeit, und er spricht dann die Worte, die wir hier gelesen haben. Vielleicht habt ihr einige Übersetzungen, wo es heißt, zu der Zeit fing Jesus an, nicht zu sprechen, sondern zu der Zeit antwortet Jesus. Ja? Vielleicht sucht einer und der andere, ja, worauf antwortet er? Ja? Also eigentlich steht hier wirklich nicht Antwort, sondern er spricht. Aber es ist eher die Antwort auf die, wenn einer sagt, warum Antwort? Er antwortet auf die Ablehnung, die er vorher erfahren hat. Jesus spricht also jetzt zu den Menge. Und man geht davon aus, dass es hier schon mehrere Leute waren. Nicht nur eine kleine Gruppe von seinen Jüngern, sondern es haben schon mehr Leute zugehört, was Jesus hier zu sagen hat. Und er beginnt damit, indem er Worte ausspricht. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Jesus beginnt sein, manche sagen, Gebet, indem er sagt, ich preise dich, Vater. Nun, ich dachte, dieses Preisen, wir kennen das auch und oft beginnen wir auch dieses Gebet und das ist gut so. Und so sollten wir oft unsere Gebete beginnen, weil Jesus das selber tut. Und er sagt, ich preise dich. Ich dachte, ich frage mal heute mal in der Runde, wer hat das schon mal gebetet? Ich preise dich, Vater. Wer hat das schon mal so ausgesprochen in seinem Gebet? Also viele nicht. So, wenn wir das sagen, Herr, ich preise dich. Was meine ich damit, wenn ich sage, ich preise dich, Vater? Womit fülle ich dieses Wort, preisen? Bitte? Loben, ja. Loben ist schon, ja, das ist ja schon, ne, sage ich noch mehr, danken, sagt jemand, ja. Verherrlichen. Bitte? Ehren. Ja, merkt man so viele Sachen, ja, so, dass wir uns einfach nur bewusst machen, ja. Und in dem Wörterbuch heißt es, überschwänglich loben, dessen Größe bewundernd anerkennen. Also Dank und Anerkennung in einem aussprechen. Ja? Das heißt, wenn ich sage, Herr, ich preise dich, dann spreche ich die größte Anerkennung demjenigen aus. Ja? Und danke und lobe gleichzeitig. Ich dachte an dieser Stelle uns einfach ermutigen. Lass uns dieses Vokabular nutzen in unseren Gebeten. Ganz bewusst sagen, Herr, ich preise dich. Ja, und da merkt man, was alles da reinkommt. Und das tut Jesus an dieser Stelle. Und er sagt, ich preise dich. Ja, damit fängt er sein Gebet an. Das war für mich sehr ermutigend, was Jesus hier macht. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, er erfährt diese tiefe Ablehnung, ja, von Leuten, die das eigentlich wissen müssten, die ganze Städte, wo er gepredigt hat, so vieles hat er gemacht, so viel Wunder und Heilungen. Ja? Und jetzt, in dem Moment, wo man eigentlich traurig sein müsste, ja, was macht Jesus? Er fängt an, Gott anzubeten. Ihr Lieben, ich dachte, dass wir an dieser Stelle von Jesus lernen. Lernen, wenn es uns so geht in unserem Leben, wo wir Ablehnung bekommen, wo wir merken, die Leute wollen uns nichts Gutes. Ich tue so viel und mache und manchmal denke ich, es hat gar keinen Sinn, was ich mache. Ja? Dann lass uns von Jesus lernen, zu unserem himmlischen Vater uns wenden und sagen an erster Stelle, lieber Vater im Himmel, ich preise dich. Ich will dich einfach anbeten und diese Anerkennung dir bringen. Und Jesus sagt, ich preise dich. Und dann spricht er seinen Vater an, und zwar mit zwei ganz wichtigen, aus zwei Gesichtspunkten, die Anrede Gottes. Als erstes sagt er, ich preise dich, und dann sagt er, Vater. Und wenn wir den ganzen Abschnitt betrachten, dann fällt es auf, dass wir dieses Wort nicht nur einmal finden, immer wieder, fünfmal finden wir das Wort Vater, fünfmal finden wir das Wort Sohn. Ja? Und hier wird es deutlich, Jesus spricht seinen Gott jetzt als Vater an. Jetzt müssen wir uns vorstellen, er ist nicht nur im Kreis seiner Jünger, sondern viele hören zu, Juden hören zu. Und jetzt plötzlich spricht er Gott nicht mit einfach einem Gottesnamen an, sondern er spricht zu ihm Vater, zum himmlischen Vater. Und für uns ist es völlig normal, weil wir das immer nutzen, heute in unseren Gebeten, wie viele haben das gesagt, mein himmlischer Vater, das ist normal. Und wir verbinden so viel in diesem Wort. Ja, wir sprechen damit die Nähe zu unserem himmlischen Vater aus. Und wenn wir Gott Vater nennen, dann ist es derjenige, der wie in Jakobus beschreibt uns, was es heißt, ein Vater anzusprechen, dass Gott ein Vater ist. In Jakobus 1,7 lesen wir, es ist jemand, der nur Gutes will. Und da heißt es, alle guten Gaben und alle vollkommenen Gaben kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts in der Finsternis. So, und ihn spricht jetzt Gott an, ein Vater, von dem nur Gutes kommt. Ich habe mir in den letzten Tagen irgendwie, hat mich diese Bedeutung Gott als Vater mich sehr beschäftigt irgendwie. Ich weiß warum, weil ich es in meiner Bibel lese, in dieser Woche ging es auch darum, Gott als Vater zu haben. Und ich las Römer 8, Vers 15 und 16. Und da heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsst, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem ihr ruft, aber Vater, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich habe mir überlegt, so dieses Bild des Vaters mir gegenüber, wie stelle ich mir das vor? Wie stellst du dir vor, wie Gott der Vater zu dir ist? Und das habe ich mir auch vorgestellt. Und es glaube ich, es ist bei uns ganz schnell, dass wir anfangen, leibliche Väter vor Augen zu haben. Bei einigen von uns wird es gut gehen, weil wir gute Beziehungen zu unserem Vater haben, weil unsere Väter vielleicht gute Vorbilder waren, viel Gutes in unserem Leben gemacht haben. Aber was ist, wenn du das nicht hast in deinem Leben, auch nie hattest? Und wenn du an deinen Vater denkst, dich nicht unbedingt positive Dinge an ihn erinnern lassen. Und jetzt musst du plötzlich Gott Vater nennen dürfen. Und ich war froh darüber, dass die Bibel uns da eine Erklärung bietet und Hilfestellung bietet, wenn es um Gott, den Vater geht. Als die Jünger gefragt haben, Jesus, wir kennen den Vater nicht. Zeig uns den Vater. Wie ist denn der Vater, von dem du die ganze Zeit sprichst? Könnt ihr euch erinnern, wie Jesus ihnen antwortet? Wie antwortet Jesus den Jüngern? Ich bin so lange bei euch und ihr wisst es immer noch nicht. Er sagt, denn ich und der Vater sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Boah, mich hat das diese Woche so tief getroffen. Ihr Lieben, wenn wir Gott Vater nennen, dann sagt Jesus, ja, dann guckt auf mich. Durch mich hat Gott Vater sich offenbart. Und wenn ihr anspricht, Gott den Vater, dann denkt daran, so ist Gott. Er hat mich auf diese Welt gesandt und hat sich offenbart in mir. So wie ich bin, so wie ich zu euch bin, wie ich hier gelebt habe, so ist der himmlische Vater zu euch. Das hat mich so überwältigt und so getröstet. Und mein liebes Kind Gottes, auch wenn du keine gute Beziehung zu deinem Vater hast, vielleicht hat er nicht gute Spuren in deinem Leben hinterlassen. Du darfst trotzdem mit Freude Gott Vater nennen, weil der Inhalt dieses Namens ganz anders ist. Und zwar der Inhalt ist Jesus Christus. So wie er war, so ist der Vater auch. Und ich freue mich einfach, dass wir das tun dürfen. Und das tut Jesus selber an der Stelle. Und er spricht zu Gott und sagt, hier im Vers 25, ich preise dich, Vater. Und dann das nächste, er sagt einmal Vater, diese persönliche Beziehung. Und dann als nächstes sofort, und Herr des Himmels und der Erde. Ein Begriff, den die Leute damals sehr gut kannten. Denn wir hören das schon von Abraham in 1. Mose 24. So spricht Abraham zu Gott damals, du Herr des Himmels und der Erde. Wir erfahren das von dem Propheten Jona. Er spricht genauso, du Gott, Herr des Himmels und der Erde. Paulus in Apostelgeschichte 17, auch er spricht zu Gott, dem Vater, und sagt, Herr des Himmels und der Erde, der souveräne Gott, der die ganze Schöpfung beherrscht und dessen Pläne von niemandem vereitelt werden können. Ich glaube, das ist wichtig. In dieser Aussprache, wenn wir sagen einmal Vater, zeigt uns die persönliche Beziehung, die intime Beziehung, die Verbindung, die wir haben dürfen. Deswegen sagt Paulus, wir dürfen rufen, aber lieber Vater, zeigt nochmal die Verbindung. Und im gleichen Zusammenhang, Herr des Himmels und der Erde, Beziehung zu dem souveränen Gott, dessen Pläne von niemandem einfach so vereitelt werden. Das, was er sich vornimmt, das wird er auch schaffen, das wird er auch machen, so ihn anzureden. Ich dachte für uns heute einfach, uns zu ermutigen in der Anwendung in unserem Gebetsleben, auch hier in der Gemeinde. Wenn wir anfangen zu beten, wenn wir laute Gebete sprechen, dass wir uns bewusst Gedanken machen. Wen spreche ich da an und wie spreche ich an? Ich meine damit, wenn wir Jesus ansprechen, dann sprechen wir ihn als unseren Erlöser und Heiland, der Sohn Gottes. So stellt er sich uns vor, dass wir ruhig so machen. Wenn wir Gott ansprechen, dass wir Gott auch Vater nennen können. Herr des Himmels und der Erde. Dass wir einfach ganz bewusst die Namen wählen, wenn wir beten. Das wäre, glaube ich, gut. Das gibt uns Jesus heute auch als Beispiel auch aus diesem Abschnitt. Und jetzt kommt konkret, gibt uns er auch in dem Vers konkret den Grund, warum er diesen Lobpreis ausspricht. Und wir lesen weiter und das Wort weil verrät uns das ja. Der sagt, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, und sagt, warum? Weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Eine Frage an dieser Stelle. Jesus sagt jetzt, ich preise dich, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Was hat Jesus denn denen verborgen? Was verbirgt sich hinter dem Dies? Was könnte das sein? Lass uns mutiger sein, Antworten zu geben. Ein paar Mal hat das gut geklappt. Jakob hat uns auch in den letzten 2 Wochen auch immer wieder rausgefordert, aber es war so immer wieder still. Ja? Wofür preist Jesus jetzt seinen Vater im Himmel? Wir haben gesagt, wenn er sagt, Herr des Himmels und der Erde, ja, ein souveräner Schöpfer, wofür preist er ihn? Weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast. Hast es den Unmündigen offenbart. Vielleicht können wir sagen, okay, fangen wir mit der nächsten Frage. Wer sind die Weisen und Klugen? Pharisäer zum Beispiel, ja. Pharisäer, Schriftgelehrten, genau. Das sind ja diejenigen, die ihn vorher ja auch abgelehnt haben. Die Führer des Landes, ja. Die geistlichen Führer vor allen Dingen, ja. Okay. Was ist dies? Hat immer noch keiner geantwortet. Bitte? Gute Antwort. Wie kommen wir darauf? Wo liegt die Antwort dessen, auf dieses Dies? Ich glaube, da müssen wir einen Vers hinzuziehen als Hilfe und wir gehen einfach einen Schritt weiter und lesen den Vers 27 und da heißt es, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Das heißt, es geht hier um die Offenbarung des Sohnes Gottes. Es geht darum, Jesus als den Messias anzuerkennen. Denn das war doch die Problematik vorher. Das haben doch die Städte nicht angenommen. Das haben die Leute doch nicht erkannt. Jesus ging und verkündigte das und machte Wunder und predigte das Evangelium, lud die Leute zu sich, zeigte ihnen durch viele Zeichen und Wunder, dass er der Messias ist. Aber wer hat es verstanden? Verstanden haben es nicht die Weisen und Klugen. Und hier heißt jetzt lobt Jesus Gott den Vater dafür, dass er es nicht den Weisen und Klugen offenbart hat, sondern den Unmündigen. Können wir aus diesem Vers entnehmen, dass intellektuelle Leute oder gebildete Leute, die diese Fähigkeiten eigentlich Menschen sind, die sozusagen quasi zu Verdammnis verurteilt sind? Sagt das der Vers aus? Warum nicht?
Ja,
Ja, genau. Hier steht auch nicht, ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis an dieser Stelle, hier steht auch nicht nur so an dieser Stelle die Weisen oder die Klugen, ja, grundsätzlich, sondern was ist damit gemeint, wenn es hier um Weise und Kluge sind? Welche Menschen denn von den Weisen und Klugen? Warum stehen die in Gefahr meistens, wenn die weise und klug sind? Und häufig, glaube ich, wenn die sagen, meinen die, klug und weise zu sein? Hier, glaube ich, geht es um ein Attribut ganz wichtig. Wenn sie was sind in ihrer Haltung? Hochmütig und eingebildet. Und die meinen, die machen's, das, was sie verstanden haben. Sie haben es nicht nötig. Die haben es nicht nötig. Das ist ja das, was bei den Schriftgelehrten und Weisen ja passiert ist. Den Klugen meine ich. Ja? Sie waren hochmütig, die meinten, es ist nicht, die haben es nicht nötig. Ja? Sondern den Unmündigen. Und das Wort Unmündigen an dieser Stelle, andere Übersetzung, schreibt da Kinder. Meint sie so, sogar Säuglinge, das heißt, die noch nicht volljährig waren, Kinder, Menschen, die eigentlich Dinge vielleicht ja in ihrer Einfachheit annehmen, so wie es kommt, demütig sich von Gott, von Jesus in völliger Abhängigkeit sehen, es liegt nicht in ihrer Macht. Die haben erkannt, von uns aus können wir das nicht. Wir brauchen jemanden, der uns den Weg zeigt. Ja, allein schaffen wir das nicht. Jemand sagte mal, nicht Klugheit, sondern Hochmut versperrt den Menschen den Blick. Nicht Dummheit, sondern Demut öffnet uns den Blick zum Heil. Nicht Unwissenheit und Glaube gehören für Jesus zusammen, wohl aber Demut und Glaube. Wer nicht jene Einfachheit und jenes Vertrauen eines kindlichen Herzens besitzt, schließt sich aus. Und hier sagt Jesus und lobt seinen himmlischen Vater: Ich danke dir, dass das so in deinem Plan war, dass denen, die so hochmütig sind, die viel von sich halten, denen hast du es verborgen. Aber die, die von innerem Herzen sich einfach in richtiger Weise vor dir sehen, in Demut, ja, so wie die Kinder es, und vergleich das mit den Kindern, so denen hast du es nicht verborgen, denen hast du es gezeigt, wie ich bin. Was für eine wunderbare Aussage. Und dafür lobt Jesus selber, der Sohn Gottes, den Vater. Und dann in Vers 26, interessante Aussage, die wir hier lesen. Und Jesus sagt in Vers 26 diese einfache Worte und er sagt, ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Ich war so begeistert über diesen einfachen Vers. Ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Wozu sagt Jesus hier ja? Dieser Vers betont einfach, dass das Verbergen vor den Weisen und Klugen nicht ein Zufall oder auch nur ein nebensächliches Geschehen ist, sondern dass es dem Wohlgefallen Gottes entspricht. So wollte das Gott. Ich verstehe diesen Vers aus Jesus Sicht so, dass Jesus einfach zu der Situation, die jetzt da ist, die Ablehnung, dass viele Menschen ihn nicht annehmen, dass diese Städte, wo er viel gepredigt hat, wo er sich gewünscht hätte, vielleicht dass mehr passiert, aber das ist nicht geschehen. Und Jesus sagt hier an der Stelle einfach, ja Vater, so soll es sein. So hat es dir wohlgefallen und dazu sag ich als dein Sohn ja. Ihr Lieben, ich wünsche uns so sehr in unserem Leben mehr Ja's für unser persönliches Leben. Wie viel, glaube ich, einfacher würde es in unserem Leben sein, wenn wir öfters für die Situation in unserem Leben, in denen wir stecken, einfach Ja sagen würden. Ja sagen würden und sagen, ja Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Ich glaube, hier ist ein gutes Prinzip, was Jesus hier uns weitergibt. Lasst uns das beherzigen in unserem Leben, auch wenn es schwer fällt, auch wenn wir traurig darüber sind. Das war Jesus hier garantiert auch. Aber er sagt an dieser Stelle, ja, Vater, denn es hat dir wohlgefallen. Und dann kommen wir in Vers 27, da sagt Jesus, und das ist so ein Verse, die uns mit Johannes sehr, sehr verbinden. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und niemand kennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Hier wird eins deutlich. Zu erkennen, wer der Sohn Gottes wirklich ist, ist ein Geschenk des Vaters. Ja? Ich weiß nicht, ob hier heute aufgefallen ist, Jakob, wie viel, Jakob mehrmals hat Jakob heute im Gebet das erwähnt. Dass die Offenbarung des Glaubens in unserem Leben ist ein Geschenk. Und hier wird das auch nochmal deutlich. Das tut der Vater. Das macht Jesus selber auch, der sich das ganz klar uns offenbart. Ne? Und zwar offenbaren will, wem er will und wie er es will. Das ist manchmal für uns schwer zu verstehen, aber hier wird es deutlich nochmal. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes in unserem Leben. Und er sagt hier, alles ist mir übergeben von meinem Vater. Und wenn wir vom Alles sprechen, was fällt euch ein? Was ist dieses Alles? Wovon spricht die Bibel? Was ist dieses Alles? Bitte? Macht, ja? Matthäus, in Matthäus lesen wir, Matthäus 28, Vers 18. Und Jesus sagt, und Jesus trat hierzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt oder alle Macht im Himmel und auf Erden. Was noch? Bitte? Erlösung. Ja, genau. Ich lese einfach Johannes 3,35, der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hände gegeben. Johannes 5,22, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Johannes 17,2, denn du hast ihm Macht gegeben über alle Menschen, damit er das ewige Leben gebe allen, die du ihm gegeben hast. Oder Philipper 2,9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Ich habe nur einige Dinge rausgenommen, aber hier wird nochmal deutlich, was Jesus hier aussagt. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Ja? Hier zeigt nochmal der Zusammenhang, wie eng die zusammen sind und was für Macht Jesus eigentlich bekommen hat. Und das wird deutlich in Vers 27 hier, was Jesus betonen will. Und dann kommen diese Verse am 28 bis 30. Und jetzt kommen die Einladungen Jesu an die Menschen. Und wir lesen Vers 28 und jetzt kommt die Einladung. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. An wem ist das gerichtet? An wem sind diese Verse gerichtet? Was meint ihr? An alle Menschen. Ja. Ich glaube, häufig wenden wir das an, und das ist natürlich auch gut, und wir, weil alle hier gemeint sind, auch für uns so, ja, die wir unterwegs sind mit Jesus. Und wenn wir auch mal beladen sind und Sorgen haben und so, dann sagen wir auch dann immer wieder, kommt, lasst uns zu Jesus. Na, er lädt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Aber ich glaube, an dieser Stelle ist ganz wichtig zu beachten, zu wem sagt er das genau? An dieser Stelle, bitte? Ja, zu den Sündern, aber vor allem von welchen Menschen kann man sich, um jetzt ein Bild zu machen. Welche Gruppe von Menschen könnte das sein? Scheinbar sind das Menschen, die auf der Suche sind. Der lädt sie ja ein. Ja? Und dann kann man auch besser verstehen, die anderen Worte, ja, die er sagt, zum Beispiel, dann sagt er weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ja? denn ich bin demütig und so weiter und sagt, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also um welche Menschengruppe scheint es hier zu handeln? Ja, scheinbar sind das Menschen, die unterjocht waren bis jetzt. Von wem? Bitte? Was? Ich habe das nicht. Ja, das sind ja wir alle, aber so. Weil es geht ja immer noch um die Ablehnung. Denkt daran, wer hat die abgelehnt? Ja, wir haben ja Klugen, Weisen, häufig haben wir gesagt, Schriftgelehrten und Pharisäer. Was haben die denn, die Schriftgelehrten und Pharisäer, gemacht? Matthäus 23, 4, lesen wir mal. Kannst du es projizieren? Matthäus 23, 4. Sie, also Schriftgelehrten, Pharisäer, Menschen, die meinen, die haben die Wahrheit erkannt. Und lesen wir, sie binden schwere und unerträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, aber sie selbst wollen keinen Finger dafür krümmen. Das heißt, das, was die bis jetzt gepredigt haben oder was sie gesagt haben, die haben Menschen nur unterjocht mit dem, was sie denen sagen, wie sie das Leben bekommen sollen, wie sie eigentlich zum Heil kommen sollen. Und Jesus sieht das Ganze ja, das ganze Elend. Er war in den Städten, hat gesehen, wie die Menschen auf das hören, wie die unterjocht sind, wie die kaputt gehen unter diesen auch falschen Lehren, die sie hören. Und jetzt steht dieser Herr nochmal. Überleg mal, hat er vorher diese Gerichtsworte ausgesprochen. Und jetzt spricht er an die gleichen Menschen, steht dieser Jesus und sagt, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wovon? Ja, von diesen, die wollen doch endlich frei werden. Die wollen endlich Ruhe in ihrem Herzen haben. Die wollen endlich gerettet werden. Die wollen endlich Heilsgewissheit haben. Die wollen endlich wissen, die sind auf dem richtigen Weg. Und jetzt spricht er zu diesen nochmal dieses Angebot. Kommet her zu mir, alle, die ihr so mühselig und beladen seid, die ihr sucht, vielleicht mal frei zu werden und könnt es nicht. Kommt zu mir. Und dann sagt er, nehmt. Und er sagt, kommt zu mir und ich will euch erquicken. Hier heißt also, Luther übersetzt es mit erquicken. An dieser Stelle ist besser das Wort, ich will euch Ruhe geben. Und Ruhe ist mehr. Es geht hier um die selige Ruhe, die ewige Ruhe in unserem Herzen. Nicht nur einfach, weil wir müde geworden sind von irgendeiner Sache. Ja, dass wir vielleicht müde geworden sind, eine Krankheit zu tragen, das hat auch seine Berechtigung. Das hat Jesus auch getragen. Aber hier geht es um noch mehr. Hier geht es darum, wirklich dieses Heil zu bekommen. Ja, ihr werdet das bekommen. Kommt zu mir und sagt, und mein Joch. Und hier vergleicht er dieses Joch. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was Joch ist. Und hier geht es nicht um ein Joch, was wir um ein Tier machen, sondern um ein Joch, wo man zwei Tiere miteinander verbunden hat. Und sagt er, mein Joch, ja, mein Joch, also nehmt auf euch meinen Joch, denn mein Joch ist sanft. Man kann sagen, es ist gepolstert, ich will euch nicht nur unterdrücken. Bei meinem Joch werdet ihr nicht unbedingt große Wunden erleben, denn ich bin mit euch. Lernt von mir, ich gehe neben euch mit. Ihr könnt euch immer darauf verlassen, was ich mache und ihr könnt von mir lernen. Ihr seid niemals allein. Ich werde mit euch gemeinsam das ziehen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Warum? Weil er sie mitträgt. Deswegen ist sie leicht. Weil er selbst dabei ist. Ja, wir sind niemals allein. Das ist das Angebot, was dieser Herr ausgesprochen hat. Den Menschen, den er vorher auch dieses Gericht ausgesprochen hat, muss man sich vorstellen. Und jetzt kommt dieses wunderbare Gnadenangebot unseres Heilands. So ist Jesus. Er gibt uns nicht auf. Er möchte uns das geben. Schenken, Leben schenken, so ist unser Heiland, an dem wir glauben dürfen und für den wollen wir dankbar sein. Ich schließe ab. Lass uns aufstehen. Unser Vater in dem Himmel, wir wollen dir Danke sagen für dein kostbares Wort, was wir heute wieder gehört haben. Wir wollen das mitnehmen in unsere Herzen, wir wollen es wirken lassen und bitten, dass dieses Wort uns jeden Tag aufs Neue verändert, uns ermutigt, uns aufrichtet, Herr, und uns Leben schenkt. Vielen Dank dafür. Entlass uns jetzt in deinem Frieden. Amen. Amen. Im Frieden Gottes gehen wir auseinander.